La bête afghane. Willkommen zur heutigen Ausgabe des Weltaufgang-Podcasts, wo wir versuchen, den Leuten eine Plattform zu geben, die daran arbeiten, dass wir eine gute Welt bauen, eine lebenswerte Welt für alles Leben auf diesem Planeten am Ende. Und das ist eine riesige Aufgabe und sehr, sehr vielfältig. Und deswegen sprechen wir mit Leuten von ganz vielen verschiedenen Walks of Life, wie man, ich kann die Anglizismen leider nicht ganz wegdrücken. Und freue mich riesig, dass du heute hier bist, Johanna. Und starte, wie immer, mit der allerschwierigsten Frage. Wer bist du?
Vielen Dank erstmal für die Einladung, Thomas. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und wir uns austauschen über ja, so ein riesiges Thema, Weltaufgang. Und du startest wirklich mit der schwierigsten Frage zuerst, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wir alle versuchen immer wieder herauszufinden, wer wir sind. Es gibt diesen Spruch, wer bin ich und wie viele. Und das merke ich schon auch bei mir. Und ich glaube, so das, was all die unterschiedlichen Dinge, die ich mache und für die ich brenne, zusammenfasst, ist eigentlich, ich bin ein Mensch, dem die Natur am Herzen liegt und dem auch ein gutes, gesundes, solidarisches und glückliches Leben für alle Menschen am Herzen liegt. Und dadurch ergeben sich dann natürlich irgendwie Konsequenzen im eigenen Leben, im beruflichen Leben, in dem, wofür man sich einsetzt. Und das ist aber irgendwie so die Quintessenz meines Wesens. Und das andere ist, und das ist vielleicht auch eher ein Thema, um das ich immer wieder noch so ringe, ist das Streben nach Verbundenheit mit uns selber, mit anderen und eben mit ja, der Umwelt, die uns so umgibt, die uns hervorgebracht hat, dessen Teil wir sind. Und wir leben in einer Welt, die sehr von Nichtverbindung geprägt ist. Ich glaube, nur so kann man sich erklären, wie wir sehenden Auges in so eine Katastrophe rennen können, eine selbstverschuldete Katastrophe wie die Klimakrise. Und Kriege führen können gegeneinander und auch Kriege in uns selbst. Und ja, das eine ist das Fundament, was mich stärkt. Mhm. Und das andere ist wie so der Leuchtturm, um den ich immer wieder kreise und wo es mich immer wieder hinzieht, dass ich immer wieder versuche, mehr Verbundenheit zu schaffen in dem, was ich tue.
Wann war dir das erste Mal klar, dass das ist, wofür du brennst?
Ich glaube, das hat sich schon immer so durchgezogen, seit ich ein kleines Mädchen war. Und dann irgendwann, ich bin so ein ganz großer Fan von so, ich habe das jetzt länger nicht gemacht zum Glück, aber von so Psychologietests, ne, damit du dich selber noch ein bisschen besser verstehst und so weiter. Und ich habe irgendwann mal so einen Test gemacht, wo es um die eigenen Werte ging und wo man so durch verschiedene Fragen durchgeführt worden ist und am Ende so ein zentraler Wert im Leben rauskam. Und dieser Wert war bei mir Verbundenheit. Und da ist mir erstmal rückwirkend klar geworden, stimmt, alles, wonach ich also immer wieder strebe, hat mit diesem Oberbegriff zu tun. Das scheint wirklich so ein sehr relevanter Wert für mich zu sein, sehr relevantes Ziel, vielleicht auch ein relevanter Schmerzpunkt, wenn man das nicht so spürt. Und ja, im Rückblick versteht man dann das Leben immer ein bisschen besser. Ich sage das hier mit meinen 31 Jahren, aber ich bin auf jeden Fall schon seit ich klein war. Also das war nie nicht Thema in meinem Leben. Und okay, ich bin ganz klassisches.
Wer hat das in dein Team, in dein Leben untergebracht, dass das so ist?
Wow. Hätte ich gewusst, dass das hier so ein deeper Podcast wird, hätte ich mir die Einladung nochmal überlegt.
Wir wollen dich nur ein bisschen kennenlernen. Wir wollen dich nur ein bisschen kennenlernen.
Woher kommt das? Wer hat das in mein Leben gebracht? Ich glaube, also wie viel Zeit habe ich? Weil ich glaube, die Antwort ist ein bisschen umfangreicher. Also groß geworden bin ich auf dem Dorf. Und ich glaube, dass das allein auch schon prägend ist, weil ich einfach so viel draußen rumgeräubert, haben wir immer gesagt. Wir sind immer rumgeräubert draußen in den Wäldern und auf den Wiesen und Feldern. Und ich bin immer sehr dreckig wieder nach Hause gekommen, weil wir uns irgendwo im Schlamm gewälzt haben oder so. Und das prägt, glaube ich, einfach so dieses, was einem die Natur schenkt. Und von früher Kindheit an einfach so ein ganz starkes Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man ein Teil davon ist. Und mir ging zum Beispiel auch schon immer, also ich hatte schon immer irgendwie eine sehr starke Verbindung zu Tieren. Ich auf dem Dreh jetzt von unserem Filmprojekt, zu dem kommen wir vielleicht dann später noch, hat das Team dann schon immer geschmunzelt, wenn irgendwo ein Hund vorbeigelaufen ist, weil ich immer gequietscht habe, selbst wenn die Aufnahme lief, so ungefähr. Also ich glaube das und dann aber auch ganz stark Filme. Also für mich war zum Beispiel ein ganz wesentlicher Wendepunkt in meinem Leben, als ich mit 12 Jahren im Kino saß mit meinen Eltern und damals kam der Film von Al Gore raus, An Inconvenient Truth. Und der war für mich wirklich ein Erweckungs- und Erschreckungserlebnis gleichzeitig. Und ich glaube, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden und so richtig eindringlich bewusst geworden, wie sehr wir selbst das in der Hand haben, ob wir die Welt zerstören oder eben das zerstörerische Verhalten einfach mal lassen. Und da bin ich, glaube ich, dann so mit kleinen 12 Jahren zur Umweltaktivistin geworden. Und das hat sich dann ganz schön durchgezogen. Also ja, das hat mich dann zu diversen weiteren Stationen meines Lebens geführt, angefangen vom Medienwissenschaftsstudium über eine Tätigkeit in der Videoredaktion von Greenpeace und auch zu meinem jetzigen Beruf als Dokumentarfilmregisseurin für nachhaltige Filme. Also dann, ab da war irgendwie alles klar. So.
Das hört sich nach einer ziemlich geraden Linie an, seit du 12 bist. Deine Eltern haben dich damals ins Kino gebracht und die waren ja auch dafür verantwortlich, dass ihr da auf dem Land gewohnt habt, dass ihr diese Perspektive überhaupt ermöglicht hat. Was haben die sonst noch dafür oder dagegen getan, dass du zu der geworden bist, die du heute bist?
Das ist eine schöne Frage. Und so ganz so geradlinig war es auch nicht unbedingt. Ich wollte auch noch mal Floristin werden zwischendurch und ich wollte auch noch mal Tierpflegerin werden und ich wollte auch mal einen Tag lang Kriegsfotografin werden, bis ich mich dann damit beschäftigt habe, was das bedeutet. Ja. Und und Tierpflegerin und Floristin wurde mir dann ausgeredet, dann wurde mir ständig ans Herz gelegt, vielleicht in die Politik zu gehen. Das wollte ich aber nicht. Und im Endeffekt mache ich jetzt irgendwie so eine Mischung aus allem, weil mit Kunst und Ästhetik hat es auf jeden Fall auch weiterhin zu tun. Mit Politik hat es auch zu tun, Filme zu machen und ganz, ganz viel Kreativität natürlich. Also von daher, es gab auch nochmal so ein paar Schlenker, aber eigentlich glaube ich schon, dass ich immer ganz gut wusste, wo meine Werte liegen und auch sehr schnell gemerkt habe, wenn ich so dagegen handle und sich das dann ja auch nie für einen selber auch gut anfühlt. Und genau, ansonsten meine Eltern, also ich komme aus einer Familie, aus einer sehr naturwissenschaftlichen Familie. Meine Eltern sind beide studierte Diplomchemiker. Meine Schwester hat biomedizinische Chemie studiert. Also ich bin eigentlich ein bisschen positiv gemeint, vielleicht das bunte Schaf in der Familie. Also ich war immer Teil der Familie so, aber ich habe auch immer so ein bisschen meinen eigenen Kopf gehabt. Und ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich darin bestärkt haben und mir alles zur Verfügung gestellt haben, was ich brauchte, um mich weiterzubilden in den Bereichen. Wir haben viele politische Diskussionen am Abendbrotstisch geführt, was, glaube ich, so auch mein eigenes Empfinden so geschärft hat oder auch dafür gesorgt hat, dass man einfach ein bisschen, ich sage jetzt, auf den Punkt kommt. Ich hoffe, dass dieser Podcast nicht in die Richtung weitergeht, dass die Leute dann irgendwann sagen, oh, da ist ja gar nicht auf den Punkt gekommen. Aber so, also ich glaube, dass das schon prägt. Und ansonsten, also so das Dorfleben, das klingt jetzt so idyllisch und vielleicht auch ein bisschen romantisiert, aber ich habe mich da auch nicht unbedingt wohlgefühlt, muss man sagen, weil mir die Mentalität auf dem Dorf auch oft zu eng war. Und ich so das Gefühl hatte, die einzigen beiden Freizeitbeschäftigungen, und ich sage das jetzt natürlich überspitzt, waren entweder Komasaufen auf dem Nettoparkplatz oder freiwillige Feuerwehr und beides war nicht so mein Ding. Und ich glaube, dadurch habe ich einfach gelernt, mein eigenes Ding zu machen, selbstständig zu werden und so meinen inneren Impulsen zu folgen. Also ich war dann mit 16 zum Beispiel zum ersten Mal alleine in Kanada in den Schulferien und mit 18 dann nochmal länger. Ja, also das hat mich sehr geprägt.
Und also du hast vorhin gesagt, dass du relativ schnell spürst, wenn du etwas tust, was nicht zu deinem Wertesystem passt und nicht zu dir passt. Was man dafür braucht, um sowas spüren zu können, ist sehr starke Klarheit darüber, was denn dein Wertesystem ist, beziehungsweise auch wohin du willst, wohin du dich entwickeln willst, beziehungsweise wohin du die Welt sich entwickeln sehen möchtest. Und da kommt die Frage jetzt raus für mich, was ist denn das? Was ist das für dich, was dieses Bild ausmacht, das dich informiert darüber, ob etwas stimmig ist oder nicht? Ja, also für dich persönlich vielleicht im Kleinen, aber auch im größeren Kontext. Du bist ja eingebettet in der Welt. Was heißt das denn für die Welt? Welche Welt wünschst du dir im Großen? Ja? Oder um's zu sagen, noch ganz kurzer Einwurf, um's zu sagen, in der Sprache, die wir hier benutzen, wie sieht die Welt aus, wenn sie aufgegangen ist?
Oh, schön. Ich glaube, wie so oft im Leben gibt es da keine einfache Antwort und das ist auch gut so, weil das bedeutet, dass man in Bewegung bleibt und sich immer wieder damit auseinandersetzt. Und ich habe für mich gemerkt, was für einen großen Unterschied es in meinem eigenen Leben macht, mich auf das zu konzentrieren, was ich nähren möchte, als auf das, was ich vermeiden möchte. Also wirklich wie so einmal eine 180-Grad-Wende. Das heißt nicht, dass man die Probleme irgendwie ausblendet oder so, aber dass es eine bewusste Entscheidung sein darf, wo man seine Energie reinsteckt und seine Aufmerksamkeit hinlenkt. Und das macht für mich einen ganz großen Unterschied, weil auf einmal dann so Handlungsmöglichkeiten entstehen und man auf einmal irgendwie, wenn man eine Vision hat oder ein Ziel hat, dann weiß man zumindest, was der nächste Schritt in die richtige Richtung sein könnte. Und manchmal geht man zwei vor und drei zurück und sucht irgendwie nach dem richtigen Weg, aber es zieht einen so dahin. Und ich glaube, ein Ziehen ist viel stärker als ein Wegrennen vor etwas. Ne? Also so, oder zumindest tiefgreifender. Und das erlebe ich auch in der Arbeit, die ich mache, die wir machen können bei Fechner Media. Wir haben, also ich arbeite bei einer Filmproduktionsfirma, die seit 35 Jahren am Markt ist und von Anfang an Chancen, Perspektiven und Visionen aufgezeigt hat und auch nur ausschließlich sozusagen konstruktiv journalistisch arbeitet. Und da habe ich so eine starke Resonanz gespürt, weil in den Momenten, wo man sieht, was alles schon möglich ist, wo man spürt, andere Menschen haben sich auf den Weg gemacht und sind vielleicht schon an einem anderen Punkt und man kann was von denen lernen. In dem Moment wird ja Identifikation möglich. In dem Moment ist es nicht nur irgendwas, was man unbedingt vermeiden will, aber man weiß auch gar nicht so richtig, wo man hin will. Das ist übrigens, also das funktioniert sehr gut. Das sieht man ja leider auch in allen rechtskonservativen, populistischen Narrativen. In dem Moment, wo man Angst schürt, kann man sich irgendwie auf eine gemeinsame Basis einigen und ist leider sehr schlagkräftig. Aber in dem Moment, wo es um ein Ziel geht, um etwas, was will man denn stattdessen, fehlen die Antworten. Und das ist natürlich auch nicht einfach, weil es keine einfache Antwort gibt und weil wir alle nicht in eine Glaskugel schauen können und irgendwie die Zukunft vorhersagen können. Aber wir können sehr wohl sagen, dass wir eine Zukunft möchten, die lebenswert ist für alle Menschen, dass wir eine Zukunft wollen, in der wir unsere Luft atmen können, in der wir Wasser trinken können, in der wir genug zu essen haben, in der es sichere Fluchtwege gibt, in der die nicht so radikal permanent von der Klimakrise gebeutelt wird. Und darunter leiden ja vor allem auch wir Menschen, ne? Also es ist ja gar nicht nur irgendwie, oh, die arme Umwelt oder oh, das arme Klima, sondern ne, das hat mit unserer eigenen Zukunft zu tun und auch schon mit der Gegenwart, muss man sagen, wenn man sich jetzt auch wieder anguckt. Man muss nur einmal Nachrichten lesen und man findet jeden Tag eine Umweltkatastrophe in dieser Welt. Und ja, also deine Frage ist ja, wie sieht denn die Welt nach dem Weltaufgang aus? Und ich glaube, das ist die größte Einladung, die wir haben, das einerseits gemeinsam herauszufinden und zwar auch in all der Vielfalt, die wir mitbringen. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch hat ein eigenes Set an Leidenschaften, an Talenten, an Fähigkeiten, an Ängsten, an Wünschen, an Zielen. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, für sich selber auch erstmal herauszufinden, was kann ich gut, was möchte ich beitragen, und wie kann ich das sozusagen am tiefsten mit meiner Leidenschaft verankern, weil nur dann macht man es ja wirklich langfristig. Ne? Also so, niemand macht was über einen längeren Zeitraum, was ihn eigentlich gar nicht interessiert oder gar nicht irgendwie sein oder ihr Herz höher schlagen lässt. Ich glaube auch, dass es vor allem auch so eine Frage ist von, eine gute Welt hat vor allem auch erstmal gute Umstände. Also zum Beispiel, wir sind nicht mehr abhängig von fossilen Energien, die wir mühsam aus der Erde rausholen müssen, staatlich subventioniert, ohne Ende, weil sich das sonst gar nicht lohnen würde, dann aufbereiten, dann verbrennen, um irgendwie unsere Energie herzustellen, sondern wir nutzen erneuerbare Energien, die Sonne scheint jeden Tag überall hin, wie auch immer. Es gibt es, es ist jetzt schon so viel wirtschaftlicher als fossile Energien und wir müssen die Umstände schaffen, dass das jetzt, und damit meine ich vor allem auch politische Umstände, dass das möglich wird, in einem größeren Rahmen umzusetzen, weil das verändert einfach auf einen Schlag die Lebensqualität von so vielen Menschen eben, weil wir auch dadurch die Klimakrise eindämmen können. Genauso ist es mit fairen Lieferketten. Also ich stelle mir eine aufgegangene Welt vor, in der wir faire Lieferketten haben, in denen Menschen nicht Fast-Fashion-Artikel für unter einem Euro pro Produkt herstellen müssen, 17 Stunden am Tag, damit wir das dreimal tragen und dann wegschmeißen. Also das, das verstehe ich auch einfach nicht, warum man das wollen würde. So, wenn man das einmal wirklich bewusst durchdenkt, was das für Konsequenzen hat. Ich stelle mir eine Welt vor, in der wir uns ökologisch ernähren können beispielsweise und überwiegend vegan, weil oder vegetarisch, weil es so viel Regenwald auch abgeholzt wird, damit zum Beispiel Rinder darauf stehen können, damit man dann irgendwie sein Steak braten kann. Aber eigentlich braucht man es denn wirklich? Oder zumindest da eine stärkere Bewusstheit reinzubringen und nicht Fleisch und Tiere damit so zu konsumieren, dass man das einfach wie jedes andere Produkt auch im Supermarkt kauft und wenn man es nicht schafft zu essen, schmeißt man es halt weg. Also so ohne jegliches Differenzierungsvermögen, dass das schon ein bisschen was anderes ist als ein Apfel. So, ne? Und ich könnte noch ewig weiterreden, aber ich merke auch, dass du eine Rückfrage vielleicht stellen willst.
Ja, ich hatte bei dem Thema Fast Fashion kurz so ein Gefühl von, kann es sein, dass die Wertschätzung für, sagen wir mal, die Materialität eine Rolle spielt für dich? Also die sowohl was vielleicht auch die Lebensmittel angeht und aber ich hatte das gerade vor allem in einem Fashion-Bereich, ne? Also warum kauft man so viel und so schnell? Warum kauft man nicht langsamer? Weil man vielleicht das, was man hat, nicht so richtig wertschätzt, aber vielleicht kriegt man das ja wieder. Geht das so ein bisschen in die Richtung dessen, wie du das siehst?
Ich glaube schon, dass das auch ein Faktor ist oder ein Aspekt ist. Ich glaube aber, dass die interessantere Frage ist, warum brauche ich denn dieses Billig-T-Shirt zum Beispiel? Und obwohl ich schon 10 im Schrank hängen habe, was versuche ich mir denn damit zu erfüllen für eine Emotion zum Beispiel auch? Was möchte ich denn irgendwie, brauche ich eine Veränderung in meinem Leben? Und ist das jetzt wirklich irgendeine neue Klamotte oder ist das eher eine andere Veränderung auf einer anderen Ebene? Möchte ich irgendwas darstellen und zeigen? Möchte ich wertgeschätzt werden, weil ich jetzt irgendein schickes neues T-Shirt habe? Und ist die Wertschätzung nicht vielleicht viel tiefgreifender, wenn ich die auf anderen Wegen mir selber gebe oder von anderen Menschen erbitte oder sowas? Und ich glaube, dass wir einfach, also dass der Kapitalismus und das System, in dem wir alle groß geworden sind, seine Spuren hinterlässt. Und das ist vor allem Individualisierung, das ist vor allem künstlich Bedürfnisse generieren im Menschen, damit er immer ständig weiter kauft, Dinge, die er eigentlich gar nicht braucht, damit diese ganze Maschinerie am Laufen gehalten wird, die total absurd ist, weil es gibt mehr als genug und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche T-Shirts, es gibt mehr als genug auf dieser Welt und brauchen wir denn wirklich so maßlos viel? Also ich glaube, ich habe auch nichts dagegen, wenn Menschen grundsätzlich Fleisch essen zum Beispiel, ne? Aber ich glaube, es geht um ein gesundes Maß. Es geht um eine bewusste Auseinandersetzung und Reflexion damit. So, esse ich das oder kaufe ich mir dieses T-Shirt, weil ich das jetzt wirklich brauche oder weil es mich wirklich glücklich macht und genau das Bedürfnis ist, was ich mir erfüllen will, oder kaufe ich das obwohl es eigentlich nur wie so ein Pflaster ist, was man auf eine Wunde klebt, die man lieber mal in Ruhe angucken sollte.
Das erfordert, also du sagst Wertschätzung, also zumindest höre ich das so, für die Dinge, die wir in unserem Leben haben wollen und damit aber auch bewusster darüber, was wollen wir denn eigentlich in unserem Leben haben, aber nicht nur das, sondern auch die Verbindung zu anderen, also in Verbindung mit anderen. Ist das, wenn du das mit anderen teilst, sehen die das so ähnlich wie du oder hörst du Leute, die sagen, nee, ich will lieber weitermachen mit dem aktuellen Spiel, weil dann kann ich mir den Porsche kaufen. Das kann ich dann nicht in der Welt, die du da beschreibst. Den gibt's nämlich dann vielleicht nicht mehr, weil es einfach keine Industrie mehr gibt, die das bedienen kann, diesen speziellen Wunsch, ne? Also stößt du da auf Gegenwehr, wenn du das erzählst, wenn du darüber nachdenkst, oder scheint das irgendwie sowas zu sein, was alle um dich herum auch mittragen?
Also mir ist zumindest noch kein Mensch über den Weg gelaufen, der nicht zugestimmt hätte zu sagen, er wünscht sich ein gesundes, lebenswertes Leben für sich und hoffentlich auch für seine Kinder und nachfolgende Generationen und seine Mitmenschen und sein Umfeld. Also ich glaube, das ist erstmal total Common Sense. Wir wollen alle gesund und glücklich sein. So, und das ist egal, wo wir herkommen, es ist egal, was wir an Privilegien haben. Das wollen wir erstmal grundsätzlich alle. Und der Weg dahin sieht für Menschen verschieden aus. Aber vielleicht, das meine ich, ne, in dem Moment, wo man Möglichkeiten schafft, in eine Verbundenheit zu gehen, wirklich in ein Gespräch zu kommen mit zum Beispiel besagten Porsche-Fahrer, würde ich den Menschen zum Beispiel fragen, warum denkst du denn, dass dieser Porsche dich glücklicher macht? Und vielleicht gibt es in der Zukunft besser ausgebautes ÖPNV-System zum Beispiel oder einfach wir kommen weg von diesem Individualverkehr und du sitzt in einem superschnellen Zug, der dich von A nach B bringt und kommst mit netten Menschen ins Gespräch und vielleicht macht dich das viel glücklicher. Du kannst währenddessen irgendwie einen Kaffee trinken, du kannst ein Buch lesen, du musst nicht in deinem Porsche sitzen, irgendwie einen Parkplatz suchen, dann irgendwie tanken und so weiter. Also ne, vielleicht so, was steht denn wirklich dahinter? Und ich merke schon, in dem Moment, wo man den Raum öffnet und auch, wir sind in einer sehr verletzlichen Phase, ne? Ich meine, das Alte trägt nicht mehr und das spüren wir alle. Manche von uns verdrängen es stärker als andere, aber spüren wir alle. So kann mir kein Mensch dieser Welt mehr erzählen, dass man das 2025 nicht weiß, dass wir mit unserem derzeitigen System und Lebensstil gegen die Wand fahren werden und es ja auch schon tun. Und gleichzeitig, wenn man dann ins Gespräch kommt, das Alte trägt nicht mehr und das Neue ist noch nicht richtig da. Ne? Es ist noch nicht richtig greifbar für uns alle. Und deswegen sehe ich mich eben auch an so einer entscheidenden Stelle in den Medien und auch eben als Filmemacher zu sagen, okay, wie können wir das denn übersetzen? Wie können wir denn dieses riesige Werkzeug unserer Vorstellungskraft nutzen, um ins Handeln zu kommen, um immer wieder Stück für Stück in diese Zukunft hineinzulaufen? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin dann wie so eine Hebamme für so ein paar Ideen oder die Ideen sind schon in der Welt. Ich bin letzten Endes diejenige, die es vielleicht noch weitererzählt, an andere Menschen bringt, in Filmen aufbereitet, Komplexität emotional irgendwie dann auch greifbar macht, damit man daran andocken kann. Und gleichzeitig merke ich dann in diesen Gesprächen, wie wundervoll das ist, wenn Menschen sich auf einmal dann dafür öffnen und man gemeinsam anfängt, so über diese Vorstellungen zu sprechen und über das, was uns so ausmacht. Und jeder Mensch hat eine Leidenschaft, jeder Mensch hat ein Herzensthema. Und da anzudocken und zu sagen, wie kann man das so im besten Sinne für sich selbst, für andere, für die Welt nutzen, da steckt ja auch eine riesige Sinnhaftigkeit drin. Und das spüre ich schon, dass das Menschen dann so nachhaltig glücklich macht, wenn man so den eigenen Sinn, die eigene Sinnhaftigkeit im Leben irgendwie findet und dazu beiträgt. Also ich finde es übrigens so süß mit deiner Tochter, gerade für alle, die das jetzt hier nur hören und nicht sehen. Thomas, wirklich süße Tochter sitzt hier mit im Podcast. Wie
Und
heißt
schneidet Grimassen, Lanyakea.
sie? Oh.
Genau. Und schneidet Grimassen, die uns zum Lachen bringen. Wie toll, ne? Das ist doch besser als ein Porsche. Ja, also was du beschreibst, taucht immer wieder für uns auf, in diversen Unterhaltungen, unstrukturiert, unstrukturiert. Und die ein Weg, wie wir gelernt haben, das zusammenzufassen, ist, dass die 300.000 Jahre Menschsein in uns allen viel stärker sind als die 300 Jahre Ablenkung durch finanzielle Industrialisierung. Und wenn wir uns gegenseitig anfangen, das zu erzählen, ja, und auch die, du hast gerade die Verwundbarkeit der Welt als solche angesprochen, aber auch unsere eigene Verwundbarkeit uns sichtbar machen, und unsere Wunden, ja, also die wir ja auch nur heilen können, indem wir das gegenseitig füreinander tun, dann sind wir uns plötzlich alle sehr ähnlich, unabhängig von unseren Ideologien und sonstigen Glaubensrastern. Und das geht dann relativ schnell, aber das reicht meistens nur bis Montag, ne? Weil dann müssen alle wieder zurück ins Spiel und Rechnungen bezahlen und so. Und da kommen ja dann aber die Komponenten des Weltaufgangs zum Tragen, ne? Was wird denn tatsächlich schon gebaut, was uns dabei helfen könnte, diese Welt, die wir da in uns spüren, auch zu leben. Und das öffnet für mich die Frage, nicht nur, was du konkret versuchst dazu beizutragen für uns alle, sondern was du dabei auch siehst an konkreten Elementen, weil du bist ja da an einer super interessanten Schnittstelle.
Ist auch so ein bisschen Selbsttherapie, ne? Also ich glaube, mir geht es auch einfach besser, wenn ich mich mit Lösungen beschäftige und die versuche zu erzählen, als mit den Problemen, die es natürlich auch gibt. Ich finde es eine tolle Frage und das war vielleicht auch so die größte Herausforderung bei dem Kinofilmprojekt, an dem wir gerade arbeiten, was The Story of a New World heißt, weil so ein bisschen wie die Frage nach dem Weltaufgang haben wir uns die Frage nach der Geschichte einer neuen Welt gestellt und wie sieht die denn eigentlich aus? Und das hat dazu geführt, dass wir mit einem mehrköpfigen internationalen Expertinnen- und Rechercheteam zusammengesessen haben und mehrere hundert Lösungen auf dieser Welt recherchiert haben und das dann versucht haben einzugrenzen, weil du kannst natürlich nicht 100 Sachen drehen, sondern du musst ja irgendwo eine Auswahl treffen für so einen Film, der zeitlich begrenzt ist. Und haben dann so eine Matrix beispielsweise erstellt, dass wir gesagt haben, okay, die Projekte, die im Endeffekt in dem Film landen sollen, die Lösungen, die wir vorstellen wollen für dieses Werk, die müssen verschiedene Kriterien erfüllen. Die müssen zum Beispiel systemisch sein, ne? Die sollen jetzt nicht nur eine einzige Sache lösen, sondern idealerweise zum Beispiel erneuerbare Energien, die aber gleichzeitig Arbeitsplätze für Frauen schaffen, zum Beispiel. Oder Agroforestry, dass du dann drunter irgendwie Gemüse anbauen kannst, wie auch immer. Die müssen adaptierbar sein. Das heißt, sie sollen nicht nur in einem ganz bestimmten Setting funktionieren, sondern auch in anderen Teilen der Welt zum Beispiel ja, wiederholbar sein, damit wir eben so eine bisschen eine universellere Geschichte erzählen können. Also so gab es verschiedene Kriterien und dann haben wir so ein Punktesystem gemacht von all diesen hunderten Lösungen, die wir recherchiert haben und haben dann am Ende alle, die irgendwie mehr als 20 Punkte in dieser Matrix hatten, haben wir mitgenommen in einen Workshop. Und von diesen Workshops gab es, glaube ich, fünf insgesamt und wir haben das immer weiter runter kondensiert und haben dann in diesen Workshops 3 Minuten lang dieses Projekt vorgestellt und dann so aus dem Bauch heraus intuitiv abgestimmt mit Handzeichen, so total basisdemokratisch, welches kommt in die nächste Runde. Und im Endeffekt haben wir 13 Projekte gedreht, in 8 Ländern auf 3 Kontinenten und haben die ganze Bandbreite versucht abzudecken, also von Ernährung beispielsweise, ne? Wir haben in der nachhaltigsten vertikalen Farm in Südafrika gedreht zum Beispiel und Slow Food in Uganda, was eine riesige Bewegung ist. Dann ging es weiter zum Thema Mobilität. Da haben wir in Kolumbien gedreht, wo die zweitgrößte Elektrobusflotte nach China ist. Das wissen die wenigsten Menschen so, aber Kolumbien ist da wirklich ein Vorreiter. Wir haben in Uruguay zum Thema indigenes Wissen und Weltbild gedreht, weil das natürlich an diesem Punkt Verbundenheit ins Spiel kommt, ne? Die indigenen Gemeinschaften dieser Welt machen so einen winzigen Teil aus und gleichzeitig erhalten sie 80% der Artenvielfalt oder in ihren Gebieten sind sozusagen 80% der Artenvielfalt noch da. Und Also von eben Ernährung, Landwirtschaft, Mobilität, Energie, Bildung war ein ganz großes Thema. Finanzen ist ein sehr großes Thema oder generell eben unser Wirtschaftssystem, indigenes Wissen. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Ich vergesse bestimmt was. Und natürlich auch so Frauen-Empowerment, aber das spielt in allen diesen Lösungen auch eine Rolle. Und das war, also da, du kannst irgendeinen Themenbereich sagen und ich kann dir wahrscheinlich spontan 5 Lösungen, die wir recherchiert haben, 5 Geschichten erzählen, 5 Projekte, die einen Eindruck auf uns hinterlassen haben und das aufzubereiten. Also das war für uns auch so total der besondere Prozess zu merken, wenn man erstmal anfängt zu suchen, man findet unendlich viel. Mhm. Es gibt in allen Teilen der Welt so unendlich viele engagierte Menschen mit großartigen Projekten, die wirklich einen Unterschied machen, die wirklich einfach nur bekannter werden müssten und adaptiert werden müssten in anderen Teilen der Welt. Und es wäre so viel geholfen. Und ich finde, da kommt eben jetzt auch so mein Kritikpunkt rein. Es kann nicht rein zivilgesellschaftlich bleiben. In dem Moment, wo politisch permanent dieser Aufbau von Lösungen verhindert wird, beispielsweise, indem jetzt Friedrich Merz hat wieder Steuergeschenke an die Fluggesellschaften gemacht. Solche Dinge in dem Moment, wo wir weiter das Schlechte unterstützen und subventionieren und das Gute verunmöglichen, ist es natürlich kein Fair Play. So, dann wie sollen sich denn die Lösungen dann durchsetzen? Und ich finde das sehr erstaunlich, wie das trotzdem zum Beispiel in dem ganzen erneuerbaren Energiensektor trotzdem klappt. So, die werden bei Weitem nicht so subventioniert wie fossile Unternehmen. Und trotzdem sind sie so viel rentabler. Es macht einfach Sinn. Also wir haben zum Beispiel in den Recherchen auch mit ZukunftsforscherInnen gesprochen und TransformationswissenschaftlerInnen. Und die haben alle gesagt, Erneuerbare kommt. So, auch da, es gibt so Kipppunkte. Der Kipppunkt ist erreicht. Es macht einfach keinen Sinn, es nicht zu tun und irgendwie weiter Öl aus der oder Kohle aus dem Boden rauszuholen. Und genauso ist es mit der Elektromobilität beispielsweise auch. Das macht einfach Sinn, das wird kommen. Kann man jetzt den Individualverkehr noch mal ein bisschen kritisieren, aber grundsätzlich Elektromobilität wird kommen. Und was mir besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz von einem Zukunftswissenschaftler vom Project Drawdown in den USA. Und der hat, ich habe den nach den 3 größten Hebeln gefragt, um eine nachhaltige und gesunde Welt und ein Leben darin für uns zu ermöglichen. Und er hat gesagt, Hebel Nummer 1 ist vor allem erstmal all das Schlechte zu lassen. So, keep it in the ground. Hebel Nummer und zum Beispiel auch Regenwald abholzen, einfach aufhören. So, es ist gar nicht so kompliziert. Wir müssen gar nicht irgendwie erst großartig irgendwas Neues erfinden, aufbauen, wie auch immer, sondern der größte Hebel ist, wenn wir das Schlechte einfach mal sein lassen. Und das hat schon irgendwie einen sehr großen Eindruck auf mich hinterlassen.
Ich möchte mal zurückspringen zum Anfang dessen, was du gerade alles beschrieben hast, was ja sehr viel war, sehr vielschichtig und wo wir auch nochmal bestimmt an Stellen tiefer reingehen, aber das Fundament war systemisches Denken. Und damit und auch mit deinen Kommentaren vorher noch zu das kapitalistische Marktsystem, in dem wir uns gerade bewegen, führt letzten Endes zu Ausbeutung und zu hochbeschleunigten Zyklen, zum Beispiel in Mode. Sich das Ende dessen vorzustellen, ist für viele Leute schwieriger, als sich das Ende der Welt vorzustellen. Und damit ist natürlich auch das systemische Denken schwierig, weil das systemische Denken sagt, wir ändern dieses System, dieses Betriebssystem, mit dem wir uns gerade hier als Zivilisation organisieren, in ein neues. Wie habt ihr darüber nachgedacht, weil ich stelle mir vor, dass es extrem schwer ist und auch ein bisschen wehtut, wenn man da irgendwie 87 Lösungen rauswählen muss, die ja alle ihren kleinen Beitrag zum System, Systemwandel auch geben. Das heißt, ihr müsst ein Bild davon haben, was heißt das System, was heißt der Wandel. Was sind die wichtigsten Elemente darin? Also mich würde einfach interessieren, was ist für dich dieses Thema System? Wie denkst du darüber nach? Was für Hebel siehst du Ne, so wie Paul Hawken sagt, lass den Scheiß einfach im Boden oder geht gar nicht dran. Oder auch Frauen. Ne? Frauen sind für Paul Hawken ein zentrales Element. Zusammengenommen der größte Hebel für Wandel. Also wie ist deine Herangehensweise an dieses riesige, komplexe, schwierige Thema Systemwandel?
Das ist ein großartiger Podcast, um das an der Stelle mal zu sagen. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich finde es
Du
großartig,
hast
dass
dich dein Leben lang
du.
darauf vorbereitet, dass du 12 bist.
Oh. ich liebe es erstmal, dass du ein Zitat von Slavoj Žižek hier mit einbringst. Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Und oh, wie recht er hat. Und dazu einhergehend, es ist auch einfacher, Filme zu Weltuntergängen zu produzieren und zu finanzieren, als Filme zu Weltaufgängen. Das merken wir auch ganz deutlich. Und ich finde es auch toll, dass du das Thema ansprichst, der Perspektive oder auch der Wichtigkeit, der Relevanz von Frauen und ich würde mal sagen, von dem weiblichen Prinzip in all diesem Schlamassel.
Was ist das denn? Das interessiert mich ganz besonders. Das müssen wir mal festhalten. Muss ich jetzt noch nicht reingehen, aber gleich.
Ich kann ja gern direkt auch was zu sagen. Janine Steger hat da übrigens ein tolles Buch auch zugeschrieben. Ich muss dann gleich den Titel nochmal rausfinden, aber zum weiblichen Prinzip in dieser Welt. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass Frauen diese Qualitäten hätten, sondern wir alle haben männliche und weibliche Qualitäten in uns, aber das Weibliche, dieses Zyklische einerseits, dieses Nährende, das Intuitive, das in Verbundenheit Lebende, ne? Also so, wir sind sehr sozial, das ist in so einer patriarchalisch strukturierten, egozentrierten Welt und ich muss leider sagen, Männerwelt, weil man gucke sich die Führungsetagen an, man gucke sich die Politik an. Ich habe jetzt wieder in die Ministerpräsidentenkonferenz da Bild gesehen, alles Männer in Anzügen. Die haben im Endeffekt, weil sie dann natürlich Gegenwind bekommen haben, das Titelbild geändert zu irgendwas weniger Widersprüchlichem. Aber das, also es ist ja weiterhin so, dass dieses mit dem Kopf durch die Wand irgendwie und derjenige ist der Stärkste, der sich am besten durchzusetzen weiß und am wenigsten irgendwie auf die Perspektiven aller anderen blickt. Das ist ja leider noch sehr stark in uns drin. Und jetzt war zum Beispiel vor 3 Tagen, am 25. November, falls die Menschen den Podcast wann anders hören, der Tag gegen patriarchale Gewalt zum Beispiel. Es finden weiterhin ständig Femizide statt, auch in Deutschland. Und das ist etwas, solange die Hälfte der Weltbevölkerung weiterhin unterdrückt wird von der anderen Hälfte der Weltbevölkerung, werden wir, glaube ich, niemals richtig Frieden und niemals eine nachhaltige Lösung finden für jedes Problem dieser Welt. Und das ist mir persönlich total wichtig, dass es also wieder mehr um das weibliche Prinzip geht, darum, sich das zyklisch anzugucken. Und das führt mich zu einer anderen Antwort zu deiner Frage, wie sieht denn so ein, wie würde denn ein besseres System aussehen? Das, was wir machen, ist ja eigentlich total unnatürlich. Dass wir denken, es wäre so linear und ewiges Wachstum in einem endlichen System. Das erklär mir mal bitte einer. Wie soll denn das funktionieren, ewiges Wachstum in einem endlichen System? So. Und da einfach einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, eigentlich das, was wir hier haben, also wie absurd auch überhaupt, dass wir so einen lebenswerten Planeten vorgefunden haben, dass das Klima hier so stabil ist, dass wir eine Ozonschicht haben, die uns schützt, dass wir hier Sachen anbauen können, dass wir so eine unermessliche Vielfalt vorfinden an Leben, an Pflanzen, an Tieren, an uns, an Gedanken. Also das wertzuschätzen und dann zu sagen, das, was wir hier vorgefunden haben, das, wohin wir hineingeboren worden, ist das perfekte System in sich selber. Weil, also man schaut sich einmal an, wie Wetter funktioniert. Da geht nichts verloren. Da wird nichts irgendwie überflüssig produziert. Und dann, also Natur kennt ja keinen Abfall. Und da wieder mehr hinzugehen. Und das führt mich zum Beispiel auch zu dem großen Thema Kreislaufwirtschaft. Es funktioniert. Mhm. Es gibt die Cradle-to-Cradle-NGO, die machen jedes Jahr einen ganz tollen Summit zum Thema Kreislaufwirtschaft, bringen ganz viele tolle Menschen zusammen, die in allen unterschiedlichsten Bereichen und Unternehmen daran schon arbeiten und dafür Lösungen finden. Also da zu schauen, wo können wir wieder ein bisschen mehr in diese natürlichere Denkweise, in diese zyklische Denkweise kommen, in allem, was wir tun. Und da ist natürlich auch das indigene Wissen total relevant. Ne? Also wir haben in Uruguay mit Menschen aus 16, also Führungspersönlichkeiten aus 16 verschiedenen Ländern gedreht, die aus indigenen Gemeinschaften kommen. Und so das, was ich daraus auch mitgenommen habe, war dieser Aspekt von, Sie haben das Kosmovisionen genannt, also so den Blick auf das große Ganze, das Eingebettetsein in das große Ganze. Also wir sind ein Teil von etwas, wir stehen nicht über allem, wir sind ein Teil davon. Und wir haben so ein bisschen unsere Rangordnung, glaube ich, vergessen und uns darüber so erhoben.
Genau, wir sind Apex Predator statt Apex Custodian. Ne? Also wir könnten auch der Chefhüter sein, hier auf diesem Planeten zusammen, vielleicht. Aber momentan sind wir der Chefausbeuter.
Und damit vielleicht einhergehend kurz noch als Ergänzung, man spricht ja mittlerweile vom Anthropozän. Also keine andere geologische Kraft zum Beispiel verändert das Aussehen des Planeten so stark wie der Mensch. Mhm. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Also
Ich finde es großartig, dass wir mehr oder weniger zufällig darauf gelandet sind, dass vielleicht diese Ausgleich zwischen femininen und maskulinen Energien ein zentrales Element sind. Und falls das sich für jemanden, der das sich gerade anhört, so ein bisschen esoterisch anhört, kann ich mal kurz einen kleinen Exkurs in das Zentrum der Macht irgendwie hier spiegeln. Und zwar kenne ich jemanden, der den größten Infrastruktur-Private-Equity-Fonds der Welt gebaut hat und an BlackRock verkauft hat. Und mit dem, wenn man sich mit dem über diese Sachen unterhält, dann landet man an der gleichen Stelle. Nämlich, wir müssen dafür sorgen, dass wir maskuline und feminine Energie wieder in Einklang bringen. Und was wir da zum Beispiel eruiert haben in so einer Unterhaltung war, was wäre, wenn wir zum Beispiel nehmen an nomadischen Stämmen, wie die sich da in diesem Punkt organisiert haben. Nicht, dass wir so leben wollen. Ne? Wir wollen weiterhin auch ab und zu mal einen Porsche fahren dürfen, aber wir haben damals uns so organisiert, dass die feminine Energie hauptsächlich im Zentrum war. In einer großen Gruppe, die das kulturelle Fundament geliefert hat für unser Handeln. Und das ist unter anderem auch, du hast Zyklen angesprochen, unter anderem auch in der unterschiedlichen hormonellen Konstitution zwischen Männern und Frauen zu finden. Ja? Jede Frau ist eigentlich mindestens 4 Frauen und die müssen dann in Einklang miteinander kommen und mit den anderen. Und während Männer nur eine einzige hormonelle Situation kennen, nämlich Testosteron. Und Testosteron ist oft missverstanden, hat nichts mit Aggression zu tun, sondern ist einfach nur ein Verstärker. Und zwar ein situativer und ein kultureller. Wenn Frauen uns ein ordentliches kulturelles Fundament liefern, in dem wir agieren dürfen, aber nicht darüber hinaus, dann werden wir das verstärken. Jetzt haben wir aber in Europa dummerweise all die Frauen in der Hexenjagd, sogenannten, umgebracht, die uns das hätten liefern können. Das müssen wir heilen, ganz dringend. Und also im Nomadic Hunter-Gatherer Tribe, 45% der Population im Kern, 45% in einem Kreis außenrum, in kleinen Trupps, ne, zwischen Chillen und Killen, waren dann die Jungs unterwegs und haben Sachen gemacht. Aber immer eingebettet und gebunden durch die Energie der Frauen. Und das institutional zu erden, könnte ein Aspekt sein, eines wirklich radikal neu gedachten Weltaufgangs. Um das jetzt nun mal so hier
Amen.
reinzusprenkeln.
Was?
Aus den tiefsten Eingeweiden von BlackRock. Wer hätte es geahnt? Ja? Also das finde ich, sollte man durchaus ernst nehmen, wenn jemand, der an der Stelle, an so einer Schaltstelle der globalen Macht auf die solche Gedanken kommt.
Toll, dass du das nochmal eingebracht hast, weil ich finde auch, es ist nichts Esoterisches daran. So, also es ist ja, du hast auch bis auf den Hormonzyklus eingegangen und so weiter, dass dann einfach wissenschaftlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen und zwischen den Geschlechtern. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, nochmal zu betonen, wir alle haben beide Eigenschaften in uns, ne? Und es geht darum, jetzt wo das Männliche so lange an der Macht war und so sehr das Weibliche unterdrückt hat, für einen Ausgleich zu sorgen, dass das Weibliche ebenbürtig werden kann und agieren kann. Und das finde ich total wichtig.
Und zwar nicht in einer Version, dass das Weibliche versucht, das Männliche zu sein.
Nee,
Das
gar
ist,
nicht.
glaube ich,
Ja.
die ganz, das ist ein, die, der schwierige Aufgabe ist, eine Weiblichkeit zu finden, die tatsächlich eine eigenständige ist, aber wie du sagst, ebenbürtige und auch eine Männlichkeit zu finden, die dazu passt.
Ich glaube, da ist mir aber sehr wichtig, zwischen den persönlichen und den strukturellen Dingen zu unterscheiden, weil im Endeffekt Frauen, es ist ja oft der Vorwurf, Frauen in Führungspositionen sind ein bisschen wie Männer. Warum? Weil sie nur so dahin gekommen sind. Und das ist ein strukturelles Problem. Das heißt, ich sehe da weniger die Verantwortung der Frauen, jetzt irgendwie die richtige Form von Weiblichkeit zu sein, sondern ich sehe es vor allem in der Verantwortung, an den strukturellen Dingen zu arbeiten, dass Frauen in all ihrer Vollumfänglichkeit, in all ihrem Wesen, in all dem, was sie mitbringen, in Führungspositionen kommen und sich da einbringen können. Und
Ja klar,
ja,
das meinte ich auch nicht,
genau.
aber ich meinte die Form, in der Weiblichkeit sich entfaltet in einer Führungsposition, so sein zu können,
Ja.
ebenbürtig. Ne?
Ja.
Und das erfordert Mut und auf Offenheit auf allen Seiten, aber das passiert, ne, an ganz, ganz, ganz
Voll.
vielen
Und
Stellen.
es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass gemischte Teams erfolgreicher sind und langfristig erfolgreicher sind. Also das bringt einfach beiden Seiten und das bringt allen Menschen was.
Ja, Diversität, ne? Und da kommen wir jetzt zum anderen Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, nämlich die größte und erfolgreichste Wirtschaft auf diesem Planeten ist nach wie vor Natur. Und wenn man das in rein materiellen Maßstäben messen möchte, sind das 150 Milliarden Tonnen ohne jeden Müll. Jedes Jahr, die da produziert werden, während wir mit unseren lächerlichen 19 Terawatt, die wir aus dem Verbrennen vergammelter Algen gewinnen, 100 Milliarden Tonnen und 50 Milliarden Tonnen Müll und Verschmutzung produzieren. Und diese unglaublich erfolgreiche Wirtschaft, die sich pur, und das hast du auch schon gesagt, von den 172.000 Terawatt des großen Fusionsreaktors nährt, ist nur deswegen erfolgreich, weil sie so divers ist, weil sie so miteinander systemisch interagierend ist und interdependent ist auf allen Ebenen, in allen Bezügen. Und nur dann kann so etwas überhaupt entstehen und funktionieren. Ja, das heißt also, die Linearität schneidet das auf eine Weise, die ist zerstört und das Wiederfinden unserer Apex-Custodian-Rolle, das Zusammenweben von Beiträgen in etwas Größeres, das, was du unter anderem tust durch das Darstellen dieser vielen Lösungen, ist genau diese Aufgabe, das Zurückfinden zu diesen systemisch miteinander verwobenen, rekursiven Dingen. Und weil ich mir vorstellen kann, dass es wehgetan hat, diese 83 auszusortieren, welche davon vermisst du denn? Was hättest du gerne noch gehighlightet, was dazu passt, was uns dabei helfen wird?
Also ich bin schon ganz zufrieden mit unserer Auswahl im Endeffekt. Es waren übrigens, nicht, also es waren Hunderte. Wir haben nicht nur 83 aussortieren müssen, sondern weit mehr als das leider. Aber das heißt ja auch nichts. Das heißt ja auch nicht, dass darüber keine Filme entstehen werden, sondern nur, dass wir für The Story of a New World eine Auswahl treffen mussten. Und ich bin sehr happy mit dieser Auswahl. Und im Endeffekt, das vielleicht noch, um es ein bisschen konkreter, greifbarer zu machen, weil das jetzt nicht nur eine Aneinanderreihung von Lösungen ist, sondern wir haben gesagt, was ist denn ein entscheidender Hebel, um Menschen eben an ihre eigene Vorstellungskraft heranführen zu können, an diese Stärke, die da in ihnen liegt. Und für uns ist das eben Filme machen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen zwei Dinge diesmal anders, weil wenn man jetzt einen reinen Dokumentarfilm macht, dann erreicht das vor allem die Menschen, die es eh schon wissen. Und das wäre verschenktes Potenzial, weil es sollte noch viel mehr Menschen erreichen. Also haben wir gesagt, wir machen ein innovatives Format daraus, also einen hybriden Spielfilm mit dokumentarischen Elementen. Und die sind da komplett drinne, sodass es am Ende eine Story ist. Und wir haben überlegt, was ist denn eine Story, die in allen Teilen der Welt funktioniert, die also so universal ist, dass das jetzt gar nicht so viel damit zu tun hat, ob man daran andocken kann, weil man ähnlich aufgewachsen ist und mit ähnlichen Privilegien, sondern dass was ist etwas, wo jeder Mensch irgendwie andocken kann, im besten Sinne. Und deswegen ist das eine Familiengeschichte. Eine Familiengeschichte, die sehr dramatisch ist. Und ich glaube, jeder von uns hatte schon mal mit seiner Familie bessere und schlechtere Zeiten und Auseinandersetzungen, auch um Werte, Konflikte, die unweigerlich in so einem engen Umfeld dann hochkommen. Und wir erzählen diese Geschichte dieser Familie, die auseinanderzubrechen droht in dem Moment, wo der aktivistische Sohn das Unternehmen des Vaters verklagt wegen Greenwashing. Und die sich so sehr damit auseinandersetzen müssen, nicht nur, was sie nicht wollen eben, sondern was sie stattdessen wollen und was es mit ihren Werten zu tun hat. Und im Zuge dessen entdecken sie diese Lösungen. Und es klingt jetzt sehr, es ist immer sehr schwer, einen Film zu erzählen, wenn man ihn sehen muss. Deswegen hoffe ich, dass alle, die das hier hören, den wird man ab 2026 hoffentlich im Kino sehen können, in 50 Ländern dieser Welt. Und ich sage hoffentlich, weil wir momentan in der Schlussfinanzierung sind. Also wir haben alles dokumentarisch abgedreht, eben in 8 Ländern auf 3 Kontinenten. Und der Spielfilmteil soll im Anfang 2026 in Kanada abgedreht werden. Wir sind da gerade im Casting, wir haben eine tolle Spielfilmregisseurin gefunden, wir haben tolle Co-Produzenten in Kanada und den USA und es fehlen aber momentan 800.000 Euro dafür, die wir über Impact Investment und Sponsoring und so weiter gerade die Finanzierung schließen. Und
wo muss man denn hingehen, wenn man euch da helfen möchte?
Vielleicht kannst du in die Shownotes die Webseite droppen, www.storyofanewworld.de oder auch direkt an mich wenden per E-Mail. Kannst du auch gerne teilen. Und aber das führt mich dazu, wir haben zwei Dinge anders gemacht. Einerseits das Narrativ. Ne? Also, dass wir sagen, wir erzählen vor allem den Spielfilm. Wir werden den gut besetzen mit tollen Schauspielern, Schauspielerinnen, die man kennen wird, sodass das auch noch ein weiterer Faktor ist, warum man gerne dann ins Kino geht, die Geschichte irgendwie sehen möchte. Und dann kommen wir hintenrum sozusagen mit den Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit daher in den Doku-Elementen, die darin eingewoben sind. Und das Zweite ist, dass wir reflektiert haben und so gedacht haben, naja, der beste Film nützt nichts, wenn das am Ende verpufft. Es ist so oft, dass du am Ende nur eine Webseite hast. Wenn du jetzt irgendwie handeln willst, dann geh in die Webseite. Aber das ist ganz am Ende von Credits. Also ein Drittel der Menschen bleibt sowieso bis zum Ende der Credits nur im Kino. Und dann, wir wissen, wie es ist. Man läuft raus, man verpasst den Zug. Irgendwas ist, der Alltag hat einen sofort wieder und dieses Momentum verpufft. Und dann erstmal sich hinzusetzen und zu suchen, wie kann ich mich jetzt da einbringen, das erfordert ja viel Kapazitäten. Also haben wir gesagt, lass uns das doch so einfach wie möglich machen für die Menschen. Wir haben das gemerkt in unseren Recherchen, es gibt überall, in jeder einzelnen Stadt gibt es Changemakers, gibt es Menschen, die sich einbringen, gibt es Menschen, die für Veränderungen, die für nachhaltige Veränderungen kämpfen, Initiativen, Vereine, Unternehmen, wie auch immer. So, die gibt es doch alle. Und man muss die doch nur kennenlernen, weil wir haben mit Verhaltenswissenschaftlern gesprochen und die haben gesagt, der größtmögliche Hebel, um Menschen zu nachhaltigen Verhalten zu bringen, ist, oder warum Menschen nachhaltig handeln, ist das Gefühl, dass ihr soziales Umfeld es auch schon tut und von ihnen erwartet, dass sie es auch machen. Das heißt, in dem Moment, wo man zeigt, die Mehrheit der Menschen steht für Klimaschutz. Die Mehrheit der Menschen möchte, dass, da gibt es auch Studien, möchte, dass die Politik mehr macht und die Politik ist auch verantwortlich dafür, steht in unserem Grundgesetz, unsere natürlichen Lebensgrundlagen und die Zukunft nachfolgender Generationen zu sichern. So. Die Mehrheit der Menschen möchte das. Die Minderheit ist leider aktuell lauter und oder besser ausgestattet mit Lobbyisten und Subventionen. So. Und deswegen haben wir gesagt, wir bringen all diese Changemaker vor Ort ins Kino. Das heißt, du siehst den Film, du gehst raus im Kinofoyer, triffst du auf eine Vielfalt an Menschen aus deiner eigenen Nachbarschaft, die sich bereits einbringen in allen möglichen Bereichen. Und wir organisieren diese Impact-Kampagne in 50 Ländern dieser Erde. Und wir haben da jetzt schon ganz starke Partner mit dabei. Es gibt überall Fridays for Future-Gruppen, es gibt überall Greenpeace-Gruppen, es gibt überall diese Player, die diesen Schneeballeffekt lostreten können. Und ich glaube, und da schließe ich jetzt so ein bisschen den Bogen zum Beginn unseres Gesprächs. Gerade nach Corona, glaube ich, streben viele Menschen von uns wieder nach, nach einem echten Austausch, nach einer echten Verbundenheit, nach einer Zugehörigkeit. Und keiner hat mehr so richtig Lust, immer nur entweder am Laptop zu hocken oder auf der Arbeit zu sein oder abends am Handy zu verdaddeln, ohne sich wirklich jemals richtig verbunden zu fühlen zu anderen Menschen. Und das erzeugen wir damit natürlich auch, ne? Weil das sind ja alles Leute, die du vielleicht schon mal irgendwo gesehen hast in deiner Nachbarschaft, mit denen du dich austauschen kannst. Und vor allem geht es darum, dass es an die eigenen Leidenschaften angedockt ist, ne? Also du kannst dir ja dann aussuchen, worauf du am meisten Bock hast. Ob das jetzt irgendwie Elektroauto-Probe fahren oder eine Klimaklage mit unterzeichnen oder ein Solarvertrag abzuschließen oder einen veganen Kochworkshop zu machen oder einen Gesprächskreis, um sich überhaupt erstmal, du hast diesen Schmerz am Anfang auch angesprochen, ne? Also auch diesen Schmerz erstmal zu identifizieren und aushalten zu können und dann daraus eine neue Kraft schöpfen zu können. Also die ganze Bandbreite.
Und auch konkret ansetzen zu können. Ne? Wie genau. Du hast ja gerade ganz viele kleine Beispiele gesagt, die man im normalen Leben einfach runterbringen kann. Ne? Wenn ich mit meiner Gruppe an Freunden beschließe, ab sofort gibt's nur noch selbstgekochtes Essen mit Zutaten aus unserer Bioregion, dann hat das vielleicht nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Effekt auf diese Bioregion und die Welt. Aber es hat einen großen Effekt auf uns als Gruppe insofern, als dass wir anfangen, Wirkung zu entfalten, die dann in andere Aspekte übergeht. Ich habe mal von, auch wieder zu der Frage des systemisch-zyklischen von Tyson Yoka Porter gelernt, dass ich habe ihn gefragt, wie lernen wir denn wieder mit im Einklang mit Natur zu leben? So ein Mensch wie ich. Und dann, der weit weg davon ist. Und dann sagt er, du folgst dem Wasser. Ja, was heißt das? Du folgst dem Wasser heißt, du beobachtest einfach, du fängst mit irgendwas Kleinem an. Ne? Irgendwo ein Wasserflüsslein. Und er sagt, das geht in der Stadt genauso wie auf dem Land oder so. Und dann verstehst du, wie langsam aber sicher immer mehr, es entfaltet sich von so ein bisschen einem Rinnsal, Tropfen, wie auch immer, entfaltet sich plötzlich ein großer Zusammenhang. Und wenn du mit deiner kleinen Kochgruppe anfängst, wird dir irgendwann klar, wie die großen Zusammenhänge sind. Und deshalb finde ich das sehr wichtig und sehr, sehr inspirierend, wenn ihr das so in Verbindung bringt.
Wir wollen aber auch, weil also ganz oft kommt ja so die Frage, was kann ich alleine denn schon bewirken? Und da ist mir auch total wichtig, nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass dieser individuelle ökologische Fußabdruck eine Erfindung von BP ist, also von einem Ölkonzern, um uns davon abzulenken, dass die großen systemischen Fragen sozusagen die vier wesentlicheren Hebel sind. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns nicht an so Kleinigkeiten aufhängen und gegenseitig selbst zerlegen, wer jetzt mehr Fleisch isst oder fliegt oder so, sondern zu schauen, was ist für mich individuell der größtmögliche Hebel. Und ja, das kann die Kochgruppe sein, die dann sozusagen Strahlkraft hat in andere Bereiche. Und das kann aber zum Beispiel auch sein, juristische Hebel anzuwenden. Also ich habe zum Beispiel die Zukunftsklage von Greenpeace mit unterzeichnet, mit, ich glaube, 54.000 Menschen. Wir wollen so ein Quiz entwickeln mit VerhaltenswissenschaftlerInnen zusammen, was einen so durchführt durch ein paar wenige Fragen, was eben mit den eigenen Leidenschaften und Interessensgebieten zu tun hat, aber dann eben auch, was ist wirklich der größtmögliche Hebel, den man jetzt hebeln kann, damit man einen Unterschied macht. Und weil viele Menschen wollen einen Unterschied machen, ne? Und das finde ich total faszinierend, da freue ich mich total drauf. Und dann so dieses Feuerwerk an Vielfalt sich entfalten zu lassen und dass auch wir dann jetzt nicht die eine Antwort, die wird es auch nicht geben, nicht die eine Antwort haben, sondern dass es total wichtig ist, dass wir alle uns entfalten können und dazu beitragen können, aber dass wir vor allem auch ein bisschen wieder eine gemeinsame Zukunftsvision entwickeln dürfen miteinander. Ne? Also das fehlt ja total. Das kann auch die Politik ja gerade gar nicht anbieten. Und es fehlt wirklich so eine große Zukunftsgeschichte, wie toll es denn sein könnte und warum das erstrebenswert ist, darauf hinzuarbeiten, auch wenn wir die einzelnen Schritte jetzt noch nicht genau kennen und sich das halt beim Gehen dann entwickeln wird.
Ja, das ist ein gutes Bild. Es entwickelt sich beim Gehen. Ne? Also als Baby haben wir es 400 Mal versucht, bevor es das erste Mal geklappt hat.
Ja.
Ja, und dann irgendwann geht's und dann müssen wir nicht mehr drüber nachdenken und alles andere passiert danach.
Voll, und manche von uns rennen dann irgendwann einen Ultramarathon.
Richtig, genau.
Die waren auch mal Baby.
Du hast gerade die Vielfältigkeit betont und das ist ja auch Teil dieses Systemischen und der Tatsache, dass wir eine ganz neue Welt bauen gerade. Und da gibt's viel zu tun. Und du bist jetzt aber nur eine. Wenn du dich klonen könntest, was würdest du sagen, was die anderen tun?
Oh, ich liebe das. Wie viele habe ich?
So viele du brauchst.
So spontan. Also auf jeden Fall eine würde Juristin sein. Eben weil da ein sehr großer Hebel ist. Der mir auch Hoffnung gibt. Also überall auf der Welt gibt es gerade Klimaklagen, die von unterschiedlichen Leuten gestellt werden. Wir haben da wirklich einen großen Hebel. Deutschland hat auch ein Klimaschutzgesetz und so weiter. Ne? Also man kann Regierungen auch verklagen und Menschen tun das auch, weil wenn Regierungen ihrer Fürsorgepflicht nicht nachkommen. So, das bringt mich zum Zweiten. Mein zweiter alter Ego wäre dann in die Politik oder würde in die Politik gehen. Auch wenn ich das, glaube ich, sehr zermürbend fände. Aber ich habe größte Hochachtung vor allen Menschen, die sich in dem politischen Betrieb immer wieder streiten, reiben, kämpfen, einsetzen. Übrigens, für alle, die das hören und vielleicht auch immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, aber jetzt nicht irgendwie so den klassischen Weg gehen wollen, es gibt ja auch so Initiativen wie Brand New Bundestag zum Beispiel, die Menschen, die eben für eine größere Vielfalt im Bundestag sorgen wollen und in demokratischen Entscheidungswegen. Oder auch BürgerInnenräte, finde ich großartig, so ein Prinzip. Eine Version von mir wäre wahrscheinlich dann schon auch Unternehmerin im erneuerbaren Energienbereich geworden, weil da ist echt ein riesen Potenzial, Zukunftspotenzial. Und das ist schon irgendwie eine krasse Vorstellung, dann so aus der Sonne oder durch den Wind, also durch Dinge, die permanent da sind, so unseren Energiebedarf zu decken. Ne? Also finde ich irgendwie total faszinierend, dass das geht. Und irgendwann muss da ja mal jemand einfach auf die Idee gekommen sein. Finde ich also großartig. Ja, und für mich absolut logisch. Ich glaube, zwei habe ich noch. Eine wäre Lehrerin geworden, weil Bildung auch ein sehr wichtiger Schlüssel ist. Also, dass wir einfach die nachfolgenden Generationen so ausbilden. Und wir haben beispielsweise ein Bildungsprojekt in Spanien gedreht, das heißt Learn Life. Und da geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen vor allem lernen, mit Komplexität umzugehen, zu kollaborieren und für Probleme, die es heute noch gar nicht gibt, aber die in der Zukunft kommen werden, eben Lösungen zu finden. Und also vor allem lernen, wie sie an komplexe Dinge herangehen und nicht irgendwie irgendwas auswendig lernen müssen, was heutzutage eh wenig so Bezug hat zum eigenen Leben, ne? Also was ich alles in der Schule irgendwie lernen musste, was ich jetzt nie wieder brauche. Und davon rede ich jetzt nicht von einem ganz guten Allgemeinwissen. Das ist natürlich wichtig, um irgendwie so sich einen Sinn in dieser Welt zu erschließen. Aber vor allem eben zu lernen, Komplexität zu erfassen und zu kollaborieren miteinander. Und also es ist ein Projekt, was uns ganz ganz stark auch so beeinflusst hat und an das ich immer noch denke, ich will auch eine eigene Serie nochmal dazu machen, aber genau, noch was dann für später. Und Landwirtin, Ökolandwirtin, weil Ernährungssouveränität ist ein riesiger Hebel. Ich habe mich jetzt öfter schon mal gefragt in letzter Zeit, ich bin auch so, was mache ich denn, wenn wirklich hier mal irgendwie eine Umweltkatastrophe ist? Und ich habe mit meinen Freundinnen hier in meiner Nachbarschaft auch drüber geredet und wir haben gerade alle so ein bisschen so das Gefühl, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und vor allem wieder starke Solidargemeinschaften zu bilden, ne? Wo Menschen unterschiedliche Dinge gut können. Und wir haben einen großen Garten hinterm Haus, den wir auch gemeinsam beackern. Und da würde ich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr zu wissen, also noch mehr begreifen. Deswegen wäre eben eine Variante von mir auch noch Landwirtin geworden, um mehr zu begreifen, wie dieses natürliche System funktioniert, was, wo, wie gut, mit wem nebenher wächst, also Permakultur auch einfach so zu kultivieren. Und das finde ich total spannend und einfach, ja, zur Ernährungssouveränität beizutragen. Ich habe so eine Hochachtung vor Landwirten, Landwirtinnen. Das ist ein Knochenjob. Die sind da jeden Tag draußen. Und Ökolandbau wird einfach viel zu wenig staatlich unterstützt. Und ja, das wäre, glaube ich, auch noch so ein Bereich, den ich machen würde. Und mir fallen bestimmt, wenn ich weiter drüber nachdenke, auch noch andere Sachen ein. Aber ich muss schon sagen, ich bin als Filmemacherin in der Medienbranche, weil mit all diesen anderen Dingen kann ich mich dadurch ja auch beschäftigen. Weil all diese anderen Leute gibt es ja da draußen. Es gibt eine Dr. Roda Verheyen zum Beispiel, die hier die bekannteste Klimaanwältin ist bei uns in Deutschland. Es gibt tolle landwirtschaftliche Initiativen und so weiter. Und meine Berufung als Filmemacherin ermöglicht mir, all diese Menschen kennenzulernen und deren Geschichten zu erzählen und dadurch mir auch selber so ein bisschen, also meine Neugier in dem Bereich zu stillen. Und das macht mich sehr glücklich und dankbar, dass ich das machen kann.
Cool. Also falls hier jemand zuhört, der weiß, wie man Menschen klont, hier lohnt es sich, Johanna zu klonen. dann, da haben wir alle was von.
Danke.
Aber wir haben auch schon alle was von der einen, weil das, was du da tust, mit dem Darstellen, Beschreiben und Plattformen von guten Lösungen für diese Welt in einer Form, die dann auch tatsächlich Wirkung entfalten kann, ist extrem wertvoll. Also vielen Dank von uns allen.
Oh, danke.
Ich spreche jetzt einfach mal für die anderen 8 Milliarden mit.
Den Dank kann ich zurückgeben.
Ich richte es aus. Vielen Dank für deine und eure großartige Arbeit und für deine Zeit hier heute.
Dankeschön, Thomas, für die Einladung und für dieses tolle Gespräch. Das beflügelt mich auch immer wieder und man merkt bei dir ja auch, dass du so total mit dem Herzen hinter diesen Sachen stehst und dich da so einsetzt. Mhm. Und ich finde es großartig, ne? Also man merkt dann ja auch so richtig, dass dann so eine Energie irgendwie in diesem Raum entsteht und ich habe jetzt direkt Lust, irgendwas zu machen. Und das, ja, also finde ich toll, was da entstehen kann, ne? Wenn man sich irgendwie richtig, richtig austauscht. Und auch die Zeit für diese großen Fragen nimmt. Ja.
Wer Lust hat, sich auch dazu auszutauschen, ne? Nochmal, eure Webseite steht dann in den Shownotes. Du bist erreichbar. Und da kann man auf jeden Fall Dinge unternehmen für den Weltaufgang. Danke, ja. Johanna.
Danke auch.